Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten ein Sonderprogramm. Danach geht es weiter mit der Wiederholung unserer Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Und nun die Nachrichten. Türkei hat Israels Angriff auf militärische Infrastruktur in Südsyrien verurteilt und ihn als gefährliche Eskalation bezeichnet. Das türkische Außenministerium erklärte, der Angriff verstoße gegen internationales Recht sowie gegen Syriens Souveränität und territoriale Integrität. Es forderte die internationale Gemeinschaft auf, Israels Angriffe einzustellen und betonte die Einhaltung des Truppenabzugsabkommens von 1974. Ankara erklärte seine Solidarität mit Syrien, um Stabilität zu gewährleisten. Israel gab an, ein Kommandozentrum und Waffendepots angegriffen zu haben. Auch das syrische Außenministerium verurteilte den Angriff. US-Präsident Donald Trump hat vor dem Weißen Haus vor Journalisten erklärt, dass er an einem Waffenstillstand mit dem Iran nicht interessiert sei. Trump sagte, ich will keinen Waffenstillstand. Man schließt keinen Waffenstillstand, während man den Gegner im wahrsten Sinne des Wortes vernichtet. Der Krieg endet, wenn ich bereit bin, sagte er. Auf die Frage, ob Israel in der Frage der Kriegsbeendigung einer Meinung mit ihm sei, antwortete Trump, ich glaube schon. Unsere Beziehung ist sehr gut und wir wollen in etwa dasselbe. Wir beide wollen den Sieg und genau das haben wir erreicht. Trump betonte, dass für die Sicherheit der Straße von Hormuz sehr viel Hilfe benötigt werde und erklärte, dass eine Beteiligung von Ländern wie China und Japan sinnvoll wäre. Er wies darauf hin, dass die USA diese Wasserstraße weit weniger intensiv nutzten als europäische und asiatische Länder. Zum Entschluss Großbritanniens, den USA seine Stützpunkte für Angriffe auf iranische Raketenabschussrampen zu öffnen, die Schiffe in der Straße von Hormuz ins Visier genommen hatten, sagte Trump, dies sei eine viel zu späte Reaktion. Er kritisierte seinen Verbündeten mit den Worten, ich war überrascht von dieser Haltung Großbritanniens, sie hätten viel schneller handeln müssen, sagte er. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er erwäge eine Reduzierung der Militäroperationen gegen den Iran. Dies deutet darauf hin, dass Washington seine regionalen Ziele bald erreichen will. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb Trump, die Vereinigten Staaten hätten im Kampf gegen den Iran bedeutende Fortschritte erzielt. Die Verantwortung für die Sicherung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz solle auf die Länder übergehen, die auf diese lebenswichtige Schifffahrtsroute angewiesen sind. Die Wasserstraße solle von anderen Nationen und nicht von den Vereinigten Staaten bewacht und überwacht werden. Großbritannien hat den erweiterten Zugang der USA zu seinen Militärbasen für Angriffe gegen den Iran in der Straße von Hormuz genehmigt. Minister bestätigten, dass das Abkommen US-amerikanische Verteidigungsmaßnahmen erlaubt, die darauf abzielen, Raketenstellungen und Kapazitäten zu schwächen, die bei Angriffen auf Schiffe in der strategisch wichtigen Wasserstraße eingesetzt werden. Die Regierung erklärte, ihr Gesamtansatz bleibe unverändert und forderte alle Seiten dringend zu einer Deeskalation auf, um weitere Eskalation in der Region zu verhindern. Die Oppositionsführer der Konservativen, Kemi Badenoch, kritisierte die Entscheidung und bezeichnete sie als die Mutter aller Kehrtwenden. Berichten zufolge hat der Iran seit dem 28. Februar mindestens 4.382 Raketen- und Drohnenangriffe durchgeführt, die sich hauptsächlich gegen US-Stützpunkte und strategisch wichtige Punkte in 7 arabischen Ländern der Golfregion richteten. Dies geschah als Vergeltung für Angriffe der USA und Israels. Während die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die iranischen Vergeltungsmaßnahmen andauern, wurden zahlreiche strategisch wichtige Punkte in den Golfstaaten angegriffen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das am häufigsten angegriffene Land, gefolgt von Kuwait, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien und Jordanien. Oman ist das am wenigsten angegriffene Land. In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate hieß es, dass die Luftverteidigungssysteme seit Beginn der offenen Angriffe des Iran 338 ballistische Raketen, 15 Marschflugkörper und 1740 Drohnen abgefangen hätten. Laut Angaben der kuwaitischen Armee, der Nationalgarde, des Regierungskommunikationszentrums und der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna wurde Kuwait Ziel von mindestens 261 Raketen und 585 Drohnenangriffen. Die bahrainischen Streitkräfte gaben in einer Erklärung bekannt, dass seit dem 28. Februar 143 Raketen und 242 Drohnen abgefangen und zerstört wurden. Das katarische Verteidigungsministerium veröffentlichte separate Daten, wonach Katar 206 Raketen und 87 Drohnenangriffen ausgesetzt war. Das saudische Verteidigungsministerium meldet 38 Raketen und 507 Drohnenangriffe. Die jordanische Armee gab bekannt, dass das Land insgesamt 204 Raketen und Drohnenangriffen ausgesetzt war. Die omanische Nachrichtenagentur ONA berichtete von 16 Drohnenangriffen aus dem Iran auf omanisches Territorium.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüfen saudische Ölmanager mit Hochdruck, wie stark die Rohölpreise steigen könnten, falls die Spannungen um den Iran die Liefermengen weiterhin beeinträchtigen. Offizielle Vertreter des größten Ölproduzenten am Golf gehen in ihrem Basisszenario von Preisen über 180 US-Dollar pro Barrel aus, sollte die Unterbrechung bis Ende April andauern. Obwohl ein solcher Preisanstieg für eine ölabhängige Wirtschaft wie ein unerwarteter Geldsegen erscheinen mag, warnen saudische Führungskräfte vor den damit verbundenen Risiken. Extrem hohe Preise könnten Verbraucher dazu veranlassen, ihren Ölkonsum langfristig einzuschränken oder sogar die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen und die Nachfrage weiter dämpfen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bestätigt, dass die ukrainischen Geheimdienste Telegram für Operationen innerhalb Russlands nutzen. Auf einer Pressekonferenz in Kiew beantwortete er Fragen zum kürzlich von Moskau verhängten Verbot der Plattform und merkte an, dass auch russische Behörden Telegram einsetzen, um Ukrainer ins Visier zu nehmen. Wir wissen das, wir erkennen es und wir bekämpfen es, sagte Zelensky und fügte hinzu, dass die Ukraine trotz der Einschränkungen weiterhin Operationen auf der Plattform durchführe. Er räumte an, dass die Blockaden die Arbeit Kiews erschwerten, versprach aber, Wege zu finden, um auf den russischen Messenger Max zuzugreifen. Bei einem israelischen Angriff auf den Süden des Libanons sind eine Person getötet und 2 weitere verletzt worden. Seit dem 2. März wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums insgesamt 1021 Menschen getötet und 2641 weitere verletzt. Wie die libanesische Nachrichtenagentur berichtete, griffen israelische Kampfflugzeuge in den frühen Morgenstunden in der Ortschaft Gandurie im Bezirk Bint Jubail ein Haus an. Dabei kam eine Person ums Leben, 2 weitere wurden verletzt. aus den Trümmern geborgen. Zudem nahm die israelische Armee erneut intensiven Artilleriebeschuss auf die Ortschaft Nakura im Bezirk Tiros auf. Bei einem weiteren Angriff auf Deir ez-Zahrani im Bezirk Nabatir wurden 21 Personen verletzt, darunter 2 Frauen. Am 2. März hatte die israelische Armee nach dem Abschuss von Raketen aus dem Libanon Luftangriffe auf das gesamte libanesische Staatsgebiet einschließlich der Hauptstadt Beirut gestartet und beschlossen, seine Bodenoffensive auszuweiten. Seit Beginn der Angriffe wurden nach offiziellen Angaben über 1 Million Menschen im Libanon vertrieben. Deutschland hat die Evakuierung seiner Soldaten aus dem Irak bekannt gegeben, nachdem sich die Sicherheitslage im Nahen Osten verschlechtert hat. Das Bundesverteidigungsministerium teilte mit, dass die NATO eine Änderung der Stationierung ihrer Mission im Irak beschlossen habe und die deutschen Soldaten daraufhin in die Heimat zurückgekehrt seien. Der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erklärte, er sei erleichtert über die Rückkehr der Soldaten. Der Rückzug wurde mit einem wichtigen Beitrag unserer Streitkräfte erfolgreich durchgeführt. Unter sehr riskanten Bedingungen haben wir mit A400M Militärtransportflugzeugen Personal und Material aus Bagdad evakuiert, darunter auch Personal und Material anderer Partnerländer. Die deutschen Soldaten waren im Rahmen der NATO-Mission im Irak, also NMI, mit der Beratung und Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte betraut. Die NATO hatte beschlossen, ihre Stationierung im Irak zu ändern und sämtliches Personal in die Heimat zu evakuieren. Das US-Justizministerium verklagt Harvard gegen Antisemitismus. Die Harvard University steht weiterhin im Visier der US-Administration. Das Justizministerium hat Klage gegen die Universität eingereicht, weil sie durch die Duldung von Belästigungen und Einschüchterungen jüdischer und israelischer Studierender gegen das Bürgerrechtsgesetz von 1964 verstoßen habe. Ziel der Klage ist die Rückforderung von Milliarden Dollar an Bundesfördergeldern. Hintergrund sind die pro-palästinensischen Proteste auf dem Campus, die von israelfreundlichen Kreisen als Antisemitismus eingestuft wurden. Die Regierung hatte bereits mehreren Universitäten mit dem Einfrieren von Bundesgeldern gedroht und eine eigene Taskforce zur Bekämpfung des Antisemitismus gegründet. Neben Harvard sind auch Columbia und Yale ins Visier geraten und sehen sich politischen Druck sowie finanziellen Einschränkungen ausgesetzt. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute feiern wir mit voller Begeisterung das Nevruz-Fest, das in vielen Ländern als Jahresbeginn und in vielen Gesellschaften als der Beginn des Frühlings angenommen wird. Wir freuen uns ebenfalls mit Ihnen auf diesen schönen Festtag, der seit 2010 von den Vereinten Nationen als Nevruz-Fest anerkannt wird und wünschen uns, dass jeder Tag so schön ist wie Nevruz.
Gördüm gemilerle geri döndüm bir sonrakine ömrüm yetmez belki de ölürüm bu mu aşkın yeni sürümü kalp yerden yere sürünür sen gel bu sefer yalnız kendime güvenim tek dostum gölgelerim çek vur hadi ben de seni tek kurşun bile yetecek sen öl bu sefer
Sen de yan, benle vicdansız, insan aşksız olmaz, aşk insansız. Mutluluk yok, ben yalnız yansız. Çok mu zor, çok mu imkansız. Sen de yan, benle vicdansız.
da gecelere sor sonra gelip bana anlat. Yarımsa tamamla, bağırsam da duymazsın sen şeytana uyma. Kere bile sormadan beni kalbine koy. Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat. Yarımsa tamamla, bağırsam da duymazsın sen şeytana uyma. Bir tek beni anla. Çok mu zor, çok mu imkansız sen de yan. Benle vicdansız insan aşksız olmaz aşk insansız. Mutluluk yok feryat isyansız. Çok mu zor, çok mu imkansız sen de yan. Benle vicdansız insan aşksız olmaz aşk insansız.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Lebensgeschichte und die sportlichen Erfolge einer der strahlendsten Persönlichkeiten der türkischen Boxgeschichte. Buse Naz Çakıroğlu, 2 olympische Silbermedaillen, ein Weltmeistertitel und 3 Europameisterschaften, eine Karriere voller Erfolge. Wenn Sie bereit sind, begeben wir uns gemeinsam auf die Reise dieser großen Meisterin. Buse Naz Çakıroğlu wurde am 26. Mai 1996 in Trabzon geboren. In dieser schönen Stadt am Schwarzen Meer aufgewachsen, wandte sie sich schon in jungen Jahren dem Sport zu. Ihr Hochschulstudium absolvierte sie an der Dösische Universität, Fakultät für Sportwissenschaften im Studiengang Sportlehramt. Mit einer Größe von 1,64 Metern und einem Wettkampfgewicht von 50 Kilogramm setzt sie ihre Karriere als Athletin von Fenerbahçe fort. Ihr internationaler Aufstieg begann 2017 mit der Goldmedaille bei der Europäischen Union Frauenboxmeisterschaft im italienischen Kaskia. 2018 gewann sie bei der Europameisterschaft in Sofia in Bulgarien Silber und bei der U22-Europameisterschaft in Rumänien Gold. Der Stern der jungen Boxerin begann zu leuchten. Das Jahr 2019 wurde zu einem Wendepunkt in ihrer Karriere. Im Juni 2019 gewann sie bei den Europaspielen in Minsk in Belarus im Fliegengewicht die Goldmedaille und wurde Europaspielesiegerin. Im August 2019 erreichte sie bei der IUBC Elite-Frauen-Europameisterschaft im spanischen Madrid im 51 Kilogramm das Finale und gewann Gold. Darüber hinaus wurde sie zur besten Boxerin des Turniers gewählt. Bei diesem Wettbewerb mit über 200 Athletinnen aus 31 Ländern war diese Auszeichnung ein Beweis für ihre herausragende Leistung. Im Oktober 2019 gewann sie bei der AIBA Frauenweltmeisterschaft in Ulan-Ude in Russland die Silbermedaille. Mit nur 23 Jahren war sie bereits Vize-Weltmeisterin. Anfang 2020 gewann sie bei den Olympischen Qualifikationsturnier in Paris in Frankreich die Goldmedaille und schrieb Geschichte. Dieses Turnier war das europäische Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele von Tokio 2020. Mit diesem Erfolg qualifiziert sich Buse Naz für die Olympischen Spiele und wurde die erste Frau aus Türkei, die sich im Boxen für Olympia qualifizierte. Zudem erhielt sie den Status einer gesetzten Athletin, eine Premiere in der türkischen Boxgeschichte. Bei den in Tokio ausgetragenen Olympischen Sommerspielen 2020, die 2021 stattfanden, erreichte sie im Fliegengewicht mit aufeinanderfolgenden Siegen das Finale. Im Endkampf traf sie auf die Bulgarin Stoyka Krasteva und gewann die Silbermedaille. Damit errang Türkei dank Buse Naz die erste olympische Medaille im Frauenboxen. Im Juni 2022 wurde sie bei der Frauen-Europameisterschaft in Budva in Montenegro im 50-Kilogramm-Finale mit einem 5:0-Sieg über die Irin Kerstin Fryers Europameisterin. Es war ihr zweiter Europameistertitel. Im Mai 2022 schrieb sie bei den von der International Boxing Association IBA in Istanbul in Türkei ausgetragenen Frauenweltmeisterschaft Geschichte. Nach Siegen in allen Runden besiegte sie im Finale die Kolumbianerin Ingrid Lorena Valencia Victoria und gewann Gold im 50 Kilogramm Limit. Im eigenen Land Weltmeisterin zu werden, war für sie ein ganz besonderes Gefühl. Im Juli 2023 trat sie bei den dritten Europaspielen in Krakow in Polen im 50 Kilogramm Limit an. Nach Siegen in allen Kämpfen besiegte sie im Finale die Französin Vassila Likadiri mit 5:0 und gewann Gold. Gleichzeitig sicherte sie sich die Quote für die Olympischen Spiele Paris 2024. Im April 2024 gewann sie bei der Europameisterschaft in Belgrad im 52 Kilogramm Limit durch einen 5:0 Finalsieg über die Russin Anastasia Kohl die Goldmedaille. Damit wurde sie 2019, 2022 und 2024 zum dritten Mal Europameisterin. Ein einzigartiger Erfolg für das türkische Frauenboxen. Im August 2024 vertrat die Türkei bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris im 50 Kilogramm Limit. Im Viertelfinale besiegte sie die zweifache indische Weltmeisterin Nika Zaren, im Halbfinale die Philippiner Aria Viegas und zog ins Finale ein. Damit wurde sie zur ersten türkischen Boxerin, die bei zwei Olympischen Spielen jeweils das Finale erreichte. Im Finale am 9. August 2024 unterlag sie der Chinesin Wu Yu und gewann die Silbermedaille. So wurde Buzenaz Çakıroğlu zur ersten Boxerin in der Geschichte von Türkei, die zwei olympische Medaillen gewann. Im September 2024 erreichte sie bei der Weltmeisterschaft in Liverpool im 51 Kilogramm Limit das Finale und gewann nach einer Niederlage gegen die kasachische Weltmeisterin Alua Valkybekova Silber. Im März 2025 stand sie bei der Frauenweltmeisterschaft in Niš in Serbien im 52 Kilogramm Limit als Nummer 1 Gesetzte im Finale und gewann nach einer Niederlage gegen die Nordkoreanerin Pang Kolmi erneut Silber. Damit erhöhte sich ihre Medaillenbilanz bei Weltmeisterschaften auf 4 Gold 2022, 3 Silber 2019, 2024 und 2025. Die beeindruckende Karrierebilanz der 29-jährigen Buzenaz Çakıroğlu. 2 olympische Silbermedaillen, 1 Weltmeistertitel, 3 Weltmeisterschafts-Silbermedaillen, 3 Europameistertitel, 1 Vize-Europameisterschaftstitel und 2 Goldmedaillen bei den Europaspielen. Hinzu kommen zahlreiche internationale Turniersiege. Sie ist die erste Frau aus Türkei, die sich im Boxen für Olympische Spiele qualifizierte und die erste türkische Boxerin mit 2 olympischen Medaillen. Ihr großes Ziel ist die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Manchmal werden wir Erste, manchmal gewinnen wir keine Medaille. Heute ist es so ausgegangen, daran lässt sich nichts ändern. Wir ruhen uns aus und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, sagt sie. Und weiter, ich bemühe mich jedes Jahr eine bessere und andere Buzenaz zu zeigen als im Jahr zuvor. Diese Entschlossenheit spricht für sich. Buzenaz Çakıroğlu ist bekannt für ihren kontrollierten und strategischen Boxstil. Im Ring verbindet sie Positionskontrolle, präzise Treffer und disziplinierte Defensive. Als Leichtgewichtlerin muss sie besonders auf ihre Ernährung achten. Ihr Lieblingsboxer ist der ukrainische Weltstar Vasil Lomachenko. Mit 29 Jahren zählt Buzenaz Çakıroğlu zu den glänzendsten Namen der türkischen Boxgeschichte. Ihr Weg von Trabzon bis zum Weltmeistertitel ist ein eindrucksvolles Beispiel für Willenskraft und Ausdauer. 2 olympische Silbermedaillen, ein Weltmeistertitel und 3 Europameistertitel machen sie zu einer Inspiration für kommende Generationen. Ihr Ziel ist klar, olympisches Gold in Los Angeles 2028. Mit ihrer Entschlossenheit bleibt sie der Stolz des türkischen Sports. Wir haben Ihnen die inspirierende Geschichte von Buzenaz Çakıroğlu vorgestellt. Wir wünschen dieser außergewöhnlichen Athletin, die auf den Weltbühnen die Flagge von Türkei stolz zeigt, weiterhin viel Erfolg. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
akşamlarda, bir nefeslik duraklarda çiçek açtım bir tek sana. Güvenmiştim öncem yoktu, sonram yoktu. Soyundum, sevinç giyindim, sevinmek sanki bir suçtu. Duraklarda çiçek açtım bir tek sana. Güvenmiştim öncem yoktu, sonram yoktu. Soyundum, sevinç giyindim, sevinmek sanki bir suçtu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, да, Турция радио да.
Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
Овода Туркия Уни Радиоса.
Аич Радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Оваза.
Гитлеяр Туркияның теги радиосы.
Е Садай Туркия.
Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
Эдо и фонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio des.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
It Türkiye Hangya Radio ya.
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Önü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Thank you. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge unserer Sendung befassten wir uns mit dem Thema sich an eine gesegnete Stimme erinnern, die aus der Steppe aufstieg, Cengiz Aytmatov. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Die Geschichte Aytmatovs ist weit mehr als nur eine Angelegenheit der Literatur. Er ist ein Mensch der Steppe, der unter sowjetischem Druck aufwuchs und schon in jungen Jahren schmerzhaft lernte, was Gerechtigkeit bedeutet. Als Sohn eines Intellektuellen, dessen Vater in der Stalinzeit erschossen wurde. Dieser Schmerz hat ihn jedoch nicht zerstört, vielmehr hatte er seine Fehler geschärft. Während er das Schicksal seines eigenen Volkes erzählte, konnte er zugleich die ganze Menschheit ansprechen. Doch dabei hat er sich nie von seinen Wurzeln, von seiner türkischen Identität und von seinem eigenen kulturellen Klima entfernt. Was wir Aytmatovs türkische Identität nennen, bestand nicht aus leeren Parolen. Sie war der Geist in der Sprache, die Haltung in der Tradition und die wegweisende Kraft im Epos. Die Märchen, Legenden und Lieder, die ihm in seiner Kindheit von seiner Großmutter und den Ältesten der Familie erzählt wurden, begründeten in ihm die Liebe zur Muttersprache und jenes große Rückgrat, das wir Bewusstsein der eigenen Identität nennen. Deshalb stand Aytmatov auf einer Linie, die offen bekannte, dass sie sich selbst beim Erzählen des Universellen von den Mythen und der mündlichen Tradition der eigenen Kultur nährt. Die Vergangenheit sah er wie eine Säule, die die Gegenwart aufrecht hält. Wenn er zur türkischen Welt sprach, sagte er im Grunde Folgendes: Wer seine Wurzeln verliert, wird vom Wind fortgeweht. Wer seine Wurzeln bewahrt, streckt seine Zweige in die Zukunft aus. Dass das Wort Mankurt heute in unsere Sprache eingegangen ist, ist kein Zufall. Aytmatov erzählte, dass Totalitarismus den Menschen nicht nur durch Angst versklavt, sondern indem er ihm das Gedächtnis entreißt und ihn seiner eigenen Mutter, seinem Vater und seiner Herkunft entfremdet. Der Mankurt ist nicht nur eine Romanfigur, er ist ein Menschentyp, der seine Identität, sein Gewissen und sein Zugehörigkeitsgefühl verloren hat. Während das Mankurtsein in Aytmatovs Texten als eine Katastrophe beschrieben wird, die dem Menschen aufgezwungen wird, spricht er auch über eine noch schwerere Form der Entfremdung, den Közkamán. Wenn ein Mensch, obwohl er bei Bewusstsein ist, seine eigene Identität verleugnet und beginnt, mit dem Geist seines Herrn zu denken, dann wird die Lage noch gefährlicher. Diese Warnung ist ein Aufruf zur Wachsamkeit, nicht nur gegenüber dem Feind, sondern auch gegenüber der eigenen inneren Nachlässigkeit. Das Wertvollste an Aytmatovs Haltung zur türkischen Welt ist Folgendes. Er dachte Einheiten nicht in leerer Rhetorik, sondern in Kultur, gemeinsamer Erinnerung und gemeinsamen Gewissen. In späteren Zeiten, als er freier sprechen konnte, sprach er sogar von einer Renaissance der türkischen Welt und äußerte die Notwendigkeit einer gemeinsamen literarischen türkischen Sprache, ein Zeichen dafür, wohin sein Blick gerichtet war. Auch die schmerzliche Wahrheit darüber, warum die türkische Welt jahrhundertelang zersplittert blieb, verschwieg er nicht. Teile und Herrsche war nicht nur ein von außen kommender Plan, auch interne Streitigkeiten, Kämpfe zwischen Kanaten und gegenseitige Abkehr öffneten der Katastrophe die Tür. Hier wird Aytmatovs Haltung deutlich, dass Türken einander beistehen, ist nicht nur eine emotionale Angelegenheit, sondern eine historische Notwendigkeit. An diesem Punkt muss auch Aytmatovs Gewicht in der Diplomatie und in kulturellen Kontakten erwähnt werden. Dass er in der türkischen Welt nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als ein gemeinsamer Wert und als Brücke angesehen wird, hat genau darin seinen Grund. Ebenso wenig ist es Zufall, dass er nicht nur durch seine Ideen, sondern auch in den Kontakten zwischen türkischen Ländern als eine verbindende Persönlichkeit in Erinnerung bleibt. Die Idee der Einheit muss von einem rein emotionalen Aufruf zu einer Grundlage der Zusammenarbeit weiterentwickelt werden. Wenn heute in der türkischen Welt Schritte in Richtung gemeinsamer Bildung, gemeinsamer Kulturprogramme, gemeinsamer Publikationstätigkeit, gemeinsamer Terminologie und eines gestärkten gemeinsamen Geschichtsbewusstseins unternommen werden, dann bedeutet das, dass die Richtung, auf die Aytmatov schon vor Jahren hingewiesen hat, noch immer lebendig ist. Auch Aytmatovs Bekanntwerden in Türkei sagt uns etwas. Wir haben ihn nicht nur als einen fernen Schriftsteller geliebt, sondern als einen von uns empfunden. Dass er in Türkei seit den 1970er Jahren mit Werken wie Cemile und Mutter Erde bekannt wurde, dass seine Werke danach weit verbreitet übersetzt und von verschiedenen Verlagen immer wieder neu aufgelegt wurden, zeigt den Eindruck, den er bei den türkischen Lesern hinterlassen hat. Es gibt noch eine andere Seite, die sich ins Gedächtnis eingeprägt hat. Aytmatovs Geschichten gelangten auch durch das Kino in unsere Häuser. Die Menschen dieses Landes empfanden die Sprache, die von Liebe, Treue, Geduld, Ehre und Verantwortung erzählt, nicht als fremd. Im Gegenteil, sie erschien ihnen vertraut. Diese Nähe ist das Echo derselben Volkswurzel in verschiedenen Geografien. Was Aytmatov für Türkei wertvoll macht, ist nicht nur seine literarische Kraft, er zeigt, was es bedeutet, das Gedächtnis eines Volkes lebendig zu halten, dass er die Tradition als Träger des Aufbaus von Identität betrachtet, dass er Märchen, Volkslieder und Epen wie eine Sprache des Erwachens nutzt, dass er selbst unter sowjetischem Druck die Idee des Selbstseins lebendig hielt, all das ist auch für uns heute eine klare Lehre. Die weite Welt, die wir die türkisch-islamische Welt nennen, ist eine Geografie des Gewissens. In Aytmatovs Texten ist die Vorstellung stark, dass es nicht nur Brot ist, was den Menschen aufrecht hält, sondern auch Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Verantwortung und Glaube. In »Der Tag zieht den Jahrhundertweg« gleicht Yedi Gays Anrufung Gottes nicht einem Gebet aus reiner Verzweiflung, sondern einer inneren Selbstprüfung, um Mensch bleiben zu können und nicht den Weg zu verlieren. Auch Aytmatovs Religionsverständnis bleibt nicht in den einfachen Debatten unserer Zeit stecken. Er sieht den Glauben nicht als Überbleibsel der Vergangenheit, sondern als eine Kraft, die den Menschen lebendig hält. Zugleich zeigt er eine Sensibilität gegenüber der Instrumentalisierung der Religion. Die Botschaft, die er hier gibt, berührt eines der grundlegendsten Bedürfnisse der türkisch-islamischen Welt, Menschen zu erziehen, Persönlichkeiten zu bilden, die Weisheit lebendig zu halten, die das Rückgrat der Nation schützt. Für uns stellt sich heute vor allem eine Frage, können wir unseren Kindern nicht nur ein Telefon, sondern auch eine Identität in die Hand geben? Können wir ihnen eine Antwort auf die Frage geben, wer bist du, woher kommst du, Kind, welches großen Volkes bist du? Genau hier liegt Aytmatovs Sorge, die Verbindung zwischen Wurzel und Zukunft nicht abbrechen zu lassen. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Kafamda bindir düşünce bilmem neden bu göğsümde mermi sarsam geçer mi yok sanmam çift telli oynar düzenli her gün kafamda bindir düşünce bilmem neden bu göğsümde mermi sarsam geçer mi yok sanmam bu açık hapishanede yine de bir sahne bulurum yar yar yar yar yar emin de ziyan edebilir ama yüreği ziyan edemez o vandallar Eyvah gönlüm yandım koş Düşler müşler artık boş Anlar yıkılmış düşmüş Ancı hala çok sarhoş Eyvah gönlüm yandım koş İşler güçler olmuş yaş Anlar yıkılmış düşmüş Ancılar hala sarhoş Çifte telli oynar düzenli her gün Kafamda bin bir düşünce bilmem
artık boş. Anlar satılmış düşmüş. Ancı hala çok sarhoş. Çift telli oynar düzenli her gün. Kafamda bin bir düşünce. Bilmem neden bu göğsümde mermi sarsam geçer mi yok sanmam. Çift telli oynar düzenli her gün. Kafamda bin bir düşünce. Bilmem neden bu göğsümde mermi sarsam geçer mi yok yok.
Meine Damen und Herren, heute berichten wir über die neuesten Entwicklungen des Prestige-Projekts der türkischen Verteidigungsindustrie Khan. Neue Prototypen dieses Kampfflugzeugs der fünften Generation, das mit seinem Erstflug weltweit Aufmerksamkeit erregte, sind aufgetaucht und einige wichtige Änderungen fallen sofort ins Auge. Was hat sich in den neuen Versionen von Khan verändert? Welche neuen Systeme wurden hinzugefügt? Und auf welche Ziele steuert die türkische Verteidigungsindustrie zu? Die umfassende Analyse von Sertaç Aksan, die für THT Haber verfasst wurde, möchten wir nun mit Ihnen teilen. Der Hauptakteur der türkischen Verteidigungsindustrie im Gökbatan, also im Luftraum, ist Khan und das Programm ist dynamisch ins neue Jahr gestartet. Im Gegensatz zum ersten Prototyp, der im vergangenen Jahr seinen Erstflug absolvierte, stehen nun zwei weitere Plattformen bereit. Eine davon ist der Prototyp mit der Bezeichnung P1. Die eigentlichen Flugtests des Projekts sollen hauptsächlich mit dieser Plattform durchgeführt werden. Eine andere Plattform, die wir zum ersten Mal sehen, ist in der Luftfahrt als Iron Bird, also Eisner Vogel, bekannt. Dabei handelt es sich um ein Testsystem, auf dem alle kritischen Systeme und Unterkomponenten eines Flugzeugs, insbesondere das Flugkontrollsystem, vollständig überprüft werden. Vereinfacht gesagt, die beiden Khan-Prototypen, die sich derzeit bei TUSAŞ befinden, werden im Laufe dieses Jahres so oft wie möglich fliegen. Auf der Plattform Iron Bird hingegen werden sämtliche kritischen Tests am Boden durchgeführt. Welche Veränderungen gibt es bei den Khan-Plattformen? Bei der Beantwortung dieser Frage muss man zunächst betonen, dass nur begrenzte Informationen zur Verfügung stehen. Viele Einschätzungen basieren auf kurzen Videoausschnitten. Ohne klare Fotos oder ein detailliertes Video, das die Plattform vollständig zeigt, ist es nahezu unmöglich, alle Änderungen exakt zu identifizieren. Beim Blick auf die beiden Plattformen hinter dem ersten fliegenden Khan fällt zunächst auf, dass das Design insgesamt kompakter wirkt. Das Flugzeug scheint etwas kürzer und insgesamt etwas kleiner geworden zu sein. Ein Bereich, auf den besonders viele Beobachter achten, ist die Nase des Flugzeugs. In den neuen Prototypen wirkt sie deutlich voluminöser. Das hängt sehr wahrscheinlich mit Anpassungen für das von Aselsan entwickelte Murat AESA-Radar zusammen, das integriert werden soll. Auch der Bereich der Radarkuppel hat Veränderungen erfahren. Dieser Teil verfügt über eine spezielle Struktur und wurde so entwickelt, dass feindliche Radarsignale das Flugzeug möglichst wenig beeinflussen können. Beim weiteren Blick auf die neuen Modelle fällt auf, dass sich auch Position und Größe der Lufteinlässe verändert haben. Im Vergleich zum ersten Modell befinden sie sich nun näher an der Höhe des Cockpits. Zudem erkennt man an verschiedenen Stellen an der Spitze, im mittleren Bereich und nahe den hinteren Flügeln kleine Paneele. Es wird angenommen, dass es sich dabei um die Flugzeugstruktur integrierte Antennen handelt. Khan besitzt also keine nach außen ragenden Antennen, stattdessen sind sie in die Struktur eingebettet. Das schützt die Aerodynamik des Flugzeugs und verbessert gleichzeitig seine Steel-Eigenschaften erheblich. In den neuen Prototypen sind die vorgesehenen Positionen für das von Aselsan entwickelte elektrooptische Zielsystem EOTS sowie das Infrarot-Such- und Verfolgungssystem IRST deutlich erkennbar. Diese Systeme ermöglichen es Khan, feindliche Ziele aus großer Entfernung zu entdecken, ohne selbst seine Position preiszugeben. Als Khan seinen ersten Flug absolvierte, wirkte das Flugzeug auf viele Beobachter äußerst groß und imposant. Gleichzeitig wurde bekannt, dass seine speziellen Systeme dafür sorgen, dass es auf feindlichen Radarschirmen so klein erscheint wie eine Biene. Mit der Zeit zeigen die neuen Prototypen einige strukturelle Veränderungen. Das Cockpit ist etwas kleiner geworden, wirkt aber gleichzeitig agiler und athletischer. Die Cockpithaube wurde zu einem einzigen Stück zusammengeführt, was offenbar dazu beitragen soll, den Luftwiderstand bei Überschallgeschwindigkeit zu verringern. Beim neuen Prototyp ist außerdem zu erkennen, dass sich die hintere Fahrwerksbeine verbreitert haben und stärker nach außen öffnen. Auch der Abstand zwischen den beiden Triebwerken im Heck wurde im Vergleich zum ersten Prototyp vergrößert. Ein weiteres Detail, das aufmerksamen Beobachtern nicht entgangen ist, findet sich im Cockpit. Auf einigen Bildern ist das von Aselsan entwickelte System Tulgar zu erkennen. Dieses System projiziert alle wichtigen Flug- und Missionsinformationen direkt auf das Visier im Helm des Piloten. Es wird erwartet, dass der erste Khan-Prototyp, dessen Flug wir im vergangenen Jahr gesehen haben, bis Juni noch einmal starten wird. Der zweite neu produzierte Prototyp könnte möglicherweise noch in diesem Jahr, spätestens jedoch Anfang des nächsten Jahres, seinen Erstflug absolvieren. Während diese beiden Plattformen ihre Flugtests fortsetzen, wird die dritte Plattform, der sogenannte Iron Bird, am Boden extrem anspruchsvolle Testreihen durchlaufen. Wenn alles planmäßig verläuft, soll 2029 die erste Serienproduktion von Khan in den Bestand aufgenommen werden. Bis 2032 ist zudem vorgesehen, die Integration eines vollständigen inländischen Triebwerks abzuschließen. Auf Wiederhören.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Hüseyin Bol moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer